SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich, herzlich willkommen. Zu Gast heute ist eine gescheiterte Persönlichkeit. Kann man das so sagen? Na, wahrscheinlich nicht. Aber Ann Coag ist gescheitert und sie ist eine Persönlichkeit. Vor 20 Jahren hat sie ein Unternehmen gegründet, das sogar mit einem Existenzgründerpreis ausgezeichnet wurde. Aber 4 Jahre nach der Gründung musste Ann Coag für ihre Firma und privat Insolvenz anmelden. Seither beschäftigt sie sich mit dem Thema Scheitern. Sie will das Thema Insolvenz, unternehmerisches Scheitern in der Öffentlichkeit zur Sprache bringen, hält Vorträge darüber, berät Existenzgründer und Unternehmen und sie hat 2 Bücher zum Thema verfasst. Ann Coag, herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Frau Coag, auf Ihrer Visitenkarte steht da noch Pleitier.
Ja, also die Visitenkarten habe ich behalten. Da steht jetzt Ex-Pleitier drauf. Aber es ist eine wichtige Geschichte für mich, dass ich die auch immer noch habe, weil es gibt so viele Menschen, die dann auch aufgeben, wenn sie in schwierigen Situationen sind. Und mit der Karte möchte ich gern erzwingen, dass man darüber redet, dass es nicht nur kriminelle Menschen in solchen Situationen gibt.
Sven, es war 2 Tandem heute mit der Unternehmerin und Unternehmensberaterin Ann Coag. Und wir sprechen über das Scheitern, denn Ann Coag ist gescheitert mit ihrem ersten Unternehmen. Trust in Business hieß die Firma, 1999 gegründet. 2001 gab es dafür einen Existenzgründerpreis. 2004 musste Ann Coag mit der Firma und auch privat Insolvenz anmelden. Frau Coag, wie genau ist es passiert? Woran sind Sie damals gescheitert?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Bei mir war das so mit dem Unternehmen, dass ich aufgebaut habe und sehr, sehr erfolgreich war in der Akquise von ausländischen Firmen, die nach Deutschland gekommen sind. Und ich hatte gerade die Bürofläche verdoppelt, als dann der 11. September kam. Und dann gab es reihenweise Insolvenzen unter den Kunden, die dann natürlich nicht bezahlten. Und dann gerieten wir in die Schieflage und haben lange gekämpft, um zu versuchen, das abzuwenden, was dann letztendlich passiert ist. Und dann verlor ich alles.
Wie haben Sie sich da gefühlt? Was war das für eine Zeit?
Das ist eine Zeit, wenn man merkt, das kommt auf einen zu, wo man dann auch sich teilen muss. Also die eine Seite ist ja voll damit beschäftigt, zu versuchen, dieses Unternehmen zu retten, die Arbeitsplätze zu retten, niemanden im Stich zu lassen, richtig zu akquirieren und mitten in der Nacht durch die Wohnung zu geistern und zu überlegen, was man noch tun kann. Und die andere Seite von einem ist damit beschäftigt, zu überlegen, wie ist es, wenn ich die erste Person bin in meiner Familie, die jemals Schulden gehabt hat? Was passiert dann mit meinen Kindern? Ich war zu dem Zeitpunkt alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Kann ich ja alles noch für sie bezahlen? Ist es so, dass die Menschen mich dann so ansehen werden, wie sie mich vorher angesehen haben? Bin ich noch so viel wert für alle, wenn ich alles verliere? Also es war eine Zeit auch, in der ich geglaubt habe, ganz fest, dass wenn es wirklich passiert, dass die Insolvenz kommt, ich die Decke über dem Kopf ziehe und einfach aufgebe.
Warum haben Sie dann das nicht gemacht, aufgegeben, sondern warum haben Sie gesagt, also ich nehme das in die Hand und ich bewältige das dann doch?
Ich denke mal, es ist wirklich so. Ich bin erzogen worden in Großbritannien und da haben wir immer gelernt, also der Versager ist nicht derjenige, der dann auch verliert, sondern derjenige, der nicht wieder aufsteht. Und manchmal das Bild von einem selber, das man hat, ist ein anderes in der Situation, als es dann vorher war. Wenn man ganz unten ist, dann gibt es nur einen Weg und der geht nur nach vorne. Weil nach hinten zu gucken, auf das, was alles da ist, das hilft keinem und schon gar nicht, wenn man dann auch selber an Unterhalt verdienen muss, damit man dann auch also durchs Leben kommt.
Sie haben sich damals als VIP bezeichnet, very intensively penniless oder auf Deutsch very intensively pleite. Also Sie haben es schon angedeutet, also nicht nur insolvente Unternehmerin, auch alleinerziehende Mutter von 2 kleinen Kindern. Wie darf man sich da Ihre finanzielle Situation konkret vorstellen damals?
Damals war das so, dass ich die Wohnung verloren habe, in der ich gewohnt habe. Ich war eine Zeit lang nicht krankenversichert und alle Konten waren gesperrt. Ja, und wäre es nicht gewesen, dass die Menschen um mich herum nicht so schlecht gewesen sind, wie die Deutschen immer sagen, dass sie sind, dann wäre ich ja nicht so durchgekommen, wie ich durchgekommen bin.
Also es gab auch Hilfe von außen?
Sogar auch von den Gläubigern.
Ja. Ah, okay. Das ist natürlich sehr gut. Also da können wir vielleicht später auch noch darauf zu sprechen kommen, wie wichtig es ist dann mit den Leuten, mit denen man in so einer Situation zu tun hat, wie man mit denen umgeht. Ihre Kinder würde mich nochmal interessieren. Wie war die Pleite für die? Wie haben die sie erlebt? Wie haben sie das denen erklärt?
Es war für meine Kinder so, dass die Option, das vor denen zu verstecken, gar nicht vorhanden war, nachdem ich nach vorne gegangen bin mit einem Buch, wo mein Gesicht ja vorne drauf stand. Und ich habe einfach gedacht, Kinder müssen ja auch irgendwann mal so ein Muster lernen, wie gehe ich ja auch mit Schwierigkeiten um. Und wenn man als Elternteil komplett alles versteckt, haben sie selber kein Muster für ihr Leben. Und deswegen hatte ich auch vor dem Buch schon mit denen drüber gesprochen und habe gesagt, Mama hat einen großen Fehler gemacht. Wir werden eine Zeit lang nicht so viel Geld haben, aber es wird mit jedem Tag besser. Und die Mama wird dafür arbeiten, dass es auch sich ändert. Und komischerweise ist das so, Kinder, die haben keinen Begriff vom Scheitern. Die haben nicht das Gefühl gehabt, dass die Welt zu Ende geht und waren völlig überrascht in der Schule, wie die Leute auch darauf reagiert haben, weil meine Kinder dann gesagt haben, also meine Mama ist beruflich pleite und damit hilft sie vielen Menschen. Die Kinder hatten, die anderen Kinder, aber keine Stigmata mit diesem Thema.
Das ist ja für die auch kein, da haben die ja keine Vorstellung, was es auch bedeutet vielleicht.
Ist auch schön, da kann man von denen auch viel lernen, von den Kindern. Weil eigentlich ist das so, das gehört zu den Menschen, das Scheitern, wenn man dann Kinder zuschaut beim Laufen. Die machen einen Schritt, zwei Schritte und dann fallen sie irgendwie auf den Boden. Kein Kind dieser Welt sagt, was machen die Nachbarn, was sagen die dazu? Sie stehen wieder auf und die gehen nach vorne. Und das ist auch ein Leitmuster für uns. Wir haben es nur vergessen, wenn wir selber in der Krise sind.
Was würden Sie sagen, ist oder war das Schwierigste am Scheitern, am Pleitegehen?
Das Schwierigste am Pleitegehen ist einfach, dass man sich selber kennenlernen muss, weil man in allen Phasen des Lebens hat man ein Muster, nach dem man dann auch handelt. Ich fange mal an mit der Schule. Wenn ich dann in der Schule bin, dann habe ich gute Noten. Wenn ich richtig hart arbeite, dann komme ich ja auch weiter. Wenn ich dann fertig bin mit meinem Schulweg, wenn ich hart in der Firma arbeite, dann komme ich auch voran. Ich habe eine IC-Karte und so weiter und so fort. Und so ist mein Leben immer geprägt von, ich kann das ja selber gestalten und ich kann ja auch etwas ändern und nach vorne gehen. Und das Schwierigste am Pleitegehen ist, dass man erst einmal sich eingestehen muss, dass es zu Ende ist. In meinem Fall mit einer Firma, die keine rechtliche Person war. Wann ist der Zeitpunkt? Wann ist diese Firma wirklich tot? Und das andere, wer bin ich, wenn ich mich nicht über den Beruf identifiziere, über den Erfolg identifiziere?
Im Wirtschaftsmagazin Brand 1, da gab es einen Artikel über Sie und das Scheitern Ihrer Firma. Und der fängt mit dem Satz an, als Ihre Firma pleite ging, verlor Ann Kork alles. Es war das Beste, was ihr passieren konnte. Würden Sie das auch so ausdrücken oder ist es dann doch vielleicht eins zu viel?
Es ist eine spannende Art und Weise, das zusammenzufassen. Ich möchte jetzt nicht hier sitzen und sagen, eine Insolvenz ist das Beste, was einem passieren kann. Das aber gesagt, gewinnt man auch viel. Die Nähe zu sich selber in dieser Geschichte. Man verliert auch die Angst vor dem Verlieren in dieser Situation. Und das ist ein unglaublicher Wert, wenn man nach vorne geht. Und das andere, was es gibt, ist, wenn sie immer das gleiche Geld verdienen, wenn sie in der Insolvenz sind und alles abgeben, dann haben sie die geniale Möglichkeit zu entscheiden, was sie wirklich machen wollen, weil es hängt nicht davon ab, ob das mehr zahlt oder weniger zahlt, es hängt davon ab, was sie wirklich dann ja leisten können. Und manchmal entdeckt man Sachen an sich, die man vorher nicht gekannt hat. Und damit, glaube ich, ist auch der Satz gemeint, dass das auch gut ist. Wie gesagt, ich würde aber nicht gern zurückgehen wollen und das wiederholen.
Okay. Was haben Sie bei sich entdeckt?
Also ich hätte zum Beispiel nie ein Buch geschrieben. Also ich hätte mir das nicht zugetraut, auf Deutsch ein Buch zu schreiben und dann einfach diese Seite zu leben. Ich bin auch fast nie auf einer Bühne gewesen und habe gesprochen. Ich halte heute viele Vorträge zu dem Thema. Ich hätte wirklich dann auch mir das nicht zugetraut, ganz andere Branchen anzuschauen. Ich war so glücklich, für die Gläubige zu arbeiten, dass ich manchmal in Branchen hineingegangen bin, die ich vorher nicht kannte. Heute arbeite ich zum Beispiel im Virtual Reality Learning, was für mich also unheimlich faszinierend ist. Ich bin froh, dass ich das kennengelernt habe.
Schauen wir uns nochmal diese Phase an, wie es, also dieses Aufrappeln, Aufstehen, Weitermachen. Wie ist Ihnen das gelungen? Wie haben Sie das geschafft?
Mit Hilfe von vielen, vielen Menschen. Also ich hatte mal einen Artikel geschrieben, der dann sehr schnell veröffentlicht worden ist, weil ich fast dran verzweifelt bin, wie man dann auch Schwierigkeiten in den Weg gelegt bekommt, wenn man dann wieder aufstehen will nach einer Insolvenz. Und das wurde dann von Wall Street Online veröffentlicht. Mhm. Diese 1200 Dankesbriefe, die dann danach kamen von Menschen in ähnlichen Situationen, die gehofft haben, dass jemand nach vorne geht und sagt, ja, es gibt uns, die hart gearbeitet haben und trotzdem verloren haben. Das hat mich angespornt. Und diese andere Geschichte, die Freunde, die mir dann auch einiges beigebracht haben. Also ich denke an eine Freundin ganz besonders, die mir helfen wollte in der Zeit. Komm, wir gehen ja einkaufen für die Kinder. Und ich wollte das nicht annehmen. Und dann sagte sie, so überheblich bist du geworden.
Aha.
Und dann habe ich gefragt, wie meinst du das? Und dann hat sie gesagt, all die Jahre, als es dir gut ging, hast du uns geholfen und du hast von uns erwartet, dass wir das annehmen. Und jetzt bist du in der Situation und jetzt bist du was Besseres, oder was? Du nimmst das nicht an. Und dieser Weg, an den sehr viele Leute zu mir gehalten haben, auch die Gläubige, die gesagt haben, komm, das ist ja halb so schlimm, du hast uns im Vorfeld informiert, das schaffen wir alles. Oder auch jemand von einem großen Verband, der, als ich anrief und sagte, ich kann die Mitgliedsgebühr nicht bezahlen, sagte, kommen Sie vorbei. Und sich zurücklehnte dann in seinem Büro und gesagt hat, Frau Kork, wir kennen Sie, Sie sind eine pfiffige Unternehmerin, Sie haben sicherlich was Neues vor, wie können wir unterstützen? All diese Geschichten haben geholfen, aber am meisten hat geholfen, das, was ich gelernt hatte zu Hause. Mein Vater hat immer gesagt, wenn wir Karten gespielt haben als Kinder mit ihm, hat er gesagt, das nützt nichts, wenn du die Karten anschaust und anschaust und anschaust. Du kannst nur die Karten spielen, die du hast. Und ich habe mich auch daran erinnert, an solchen Geschichten, weil es ja stimmt, es nützt nichts, wenn sie dann ganz unten sind, wenn sie alles verloren haben, einfach zu denken, ach, wäre es jetzt nicht gewesen und hätte ich ABC früher gemacht, es ist passiert. Und sie müssen die Karten spielen, die sie haben und nach vorne gehen. Ich will aber nicht hier sitzen und sagen, es war einfach, weil man also trotzdem Verzweiflungstage hat. Ich hatte auch welche. Ich habe mir selber versprochen, nur einmal in der Woche richtig das rauszulassen, damit ich Zeit hatte, wieder aufzustehen.
Es ist auch ein guter Trick, da zu sagen, also es muss ja mal irgendwann raus, aber vielleicht kann ich das ja zeitlich begrenzen und beim Rest versuche ich mich zusammenzureißen. Das
finde genau.
Ich habe gelesen oder gehört, weiß nicht mehr, dass Ihnen auch ein spezielles deutsches Wort geholfen hat in dieser Zeit, und zwar das Wort Klobrille.
Ja, also Klobrille ist mein absolutes Lieblingswort. Also ich bin jetzt mittlerweile über 35 Jahre in Deutschland und ich liebe das. Also ich kann es nicht anders sagen. Erstens fasziniert es mich, weil die Deutschen normalerweise sehr, sehr genau sind. Und ich kann mir nicht erklären, warum das nicht Klomonockel heißt. Das wäre so deutsch, wenn es so heißen würde. Aber in dieser Situation, was mich so fasziniert hat, war, wir Engländer, wir nennen das Toilettensitz. Wir setzen uns drauf und schauen nach vorne. Und ich habe mir immer überlegt bei diesem Wort, wo die Deutschen denn hingucken. Mhm. Und habe dann auch immer gedacht, nicht dahin gucken. Es ist passiert, aber es ist nicht schön, das anzugucken.
Okay.
Nach vorne Lerneffekt mitnehmen, also auf jeden Fall lernen, aber nach vorne gucken, das ist viel besser.
Inwiefern kann das Scheitern dann eine berufliche Chance sein oder was braucht es dazu?
Wenn Sie lernen, was Sie falsch gemacht haben, dann ist das eine riesige Chance. Man muss ja nur überlegen, wie eigentlich Geschäft funktioniert. Nehmen wir jetzt die Computerbranche einfach nur als Beispiel. Die Computerbranche, die Softwarebranche schmeißt immer Software auf den Markt, das nicht irgendwie perfekt ist. Das nennt man Buggy-Version und dann gibt es ein Update dazu. Mhm. Und wenn Sie bereit sind, den Lerneffekt mitzunehmen, dann machen Sie ein Update und dann sind Sie stärker, weil Sie diese Fehler dann nicht mehr begehen.
ein anderes Wort, weil sie, jetzt fällt mir gerade, weil das ja auch so eine, manchmal eine Sache ist, welche Worte man verwendet für etwas, was man erlebt oder für ein Phänomen. Ganz kurz ist mir noch eingefallen, Schuldner ist auch ein Wort, das Ihnen nicht gefällt.
Nee, also es gibt viele Wörter in dieser Situation, die mir nicht gefallen. Ich denke mal, man weiß, dass man einen Fehler gemacht hat in dieser Situation. Aber wenn man dann da sitzt und sich geißelt mit dem Wort, ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld, dann lähmt das. Und erstens sollte man verpflichtet sein, für die Gläubigen nach vorne zu gehen. Mhm. Man kann sich das nicht erlauben, gelähmt zu sein. Und zweitens, wem nützt das, zu sagen, wer schuld ist? Es nützt allen Seiten nur, wenn man dann überlegt, wie kann man es jetzt besser machen, was macht man daraus, dass alle Beteiligten in der besten Situation sind, in der sie dann auch sein können, ganz besonders natürlich auch die Gläubiger. Das ist auch ein Wort, das mich auch sehr beschäftigt hat, Gläubiger. Glauben diese Menschen an mich, wenn ich insolvent bin? Das finde ich also ganz, ganz wichtig. Oder Insolvenz. Solvent heißt normalerweise, löst sich auf. Heißt insolvent, ich bleib da, wenn es passiert. Und wenn ich dann da bleibe, was mache ich draus?
SWR2 Tandem mit der Unternehmerin und Beraterin Anne Koag. Ihr ist das passiert, wofür viele Gründerinnen und Gründer Angst haben. Ihr Unternehmen ist pleite gegangen. 2003 hat sie mit ihrem Unternehmen Trust in Business Insolvenz angemeldet. Sowas ist natürlich kein Einzelfall. In Baden-Württemberg beispielsweise, da wurden 2018 über 13.000 Insolvenzverfahren eröffnet. Aber Anne Koag hat was Besonderes gemacht. Sie hat sich nach dieser Pleite nicht versteckt. Sie ist mit dem Thema Scheitern an die Öffentlichkeit gegangen, hat zwei Bücher verfasst, aber ich glaube, ganz am Anfang stand ein Artikel, den Sie veröffentlicht haben, Hilfe, ich bin noch ein Mensch, der dann auch im Wall Street Journal veröffentlicht wurde. Warum haben Sie den geschrieben?
Weil ich das nicht verstanden habe, wie das dieser ganze Prozess abläuft. Ich habe gedacht, ein Insolvenzverfahren sollte dazu da sein, dass die Gläubiger mehr Geld bekommen, dass man denen das zurückgibt, was sie verloren haben, durch die Arbeit, die man dann auch unternimmt. Nur keiner wollte einen einstellen, weil man dann auch insolvent ist und man hat dann auch Pfändungen bis zum Existenzminimum und würde man dann auch arbeiten, vernünftig arbeiten mit Überstunden, wenn sie da wären, wenn man immer nur das gleiche Geld hätte. Und bei der Selbstständigkeit hieß das dann bei der Bank, als ich dann erzählen wollte, ich habe eine neue Idee, rutschte mein Bankberater vor Lachen vom Stuhl und sagte, sie haben bewiesen, dass sie es nicht können. Man kam an kein Geld, man hat Kinder zu ernähren und ich habe gedacht, eigentlich kann das nicht Sinn und Zweck sein von so einem Verfahren. Mhm. Und deswegen schrieb ich, weil in der Hoffnung, dass man sich das anschaut. Denn wir wollen, dass es Unternehmen gibt und die gibt es nur, wenn Leute Unternehmen gründen. Und die meisten Menschen, die insolvent werden, ich will jetzt nicht verschweigen, dass es auch kriminelle Fälle gibt, aber die meisten Menschen, die insolvent werden, werden insolvent, weil sie entweder einen menschlichen Fehler begangen haben oder weil sie eine Marktbereinigungseffekt haben oder weil sie dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch selber nicht bezahlt werden. Und ich finde es auch ganz wichtig, es gibt ja auch Gründe, warum Insolvenzen geschehen, dass man das auch anschaut und unterstützt. Ich habe gehofft mit diesem Artikel, dass sich einfach die Leute zum Überlegen anregen könnte.
Also selbst das Sprichwort sagt ja aber eigentlich, aus Fehlern wird man klug. Aber warum hat dann das Scheitern, also vielleicht besonders hierzulande, so einen schlechten Ruf? Was glauben Sie?
Ich habe lange überlegt, warum das sein kann. Ich als Engländerin, ich verstehe das überhaupt nicht, weil meine Oma hat immer gesagt, guck dir die Deutschen an, wenn du wissen willst, was du machen musst in einer Schwierigkeit. Weil die Deutschen kommen zusammen und machen aus dem Nichts ein Wirtschaftswunder. Ich denke aber, dass das so ist, dass man dann immer erlebt, wie es nach oben geht und nach oben geht und man dann ein Selbstbewusstseinsproblem hat, wenn man dann auch nicht nach vorne kommt und dass man wieder in diese Geschichte zurückgeworfen wird.
Also in Großbritannien scheint da die Sicht anders zu sein. In den USA hört man, liest man ja dann auch immer, da ist das, dieser Blick auf das Scheitern deutlich ein anderer. Der PayPal-Mitgründer Mark Levchin beispielsweise, der ist dreimal, bevor er dieses digitale Bezahlsystem, das inzwischen ja weit verbreitet ist, bevor er das ins Leben gerufen hat, ist er vorher dreimal mit eigenen Unternehmen gescheitert. Man liest dann auf Silicon Valley Partys, da wird fast schon geprahlt mit Unternehmenspleiten. Warum unterscheidet sich das so? Das ist ja interessant.
Ich denke immer, also ich höre ja immer, man will ja einen Führerschein für Unternehmer haben. Wenn man dann auch denkt, man will einen Weg haben, der planmäßig läuft und ein Erfolgsrezept haben, das immer funktioniert. Und es ist so in anderen Ländern, dass man genau weiß, wenn wir jetzt Firmen gründen, dann wird es von 10 Firmen in 8 Jahren nur 2 Firmen geben. Das hat das Neue an sich. Aber die nächste Generation der Firmen lernt auch draus. Nehmen wir jetzt zum Beispiel derjenige, der mit Federn an den Armen von irgendeinem Dach gesprungen ist, das erste Mal und versucht hat zu fliegen. Wer hätte das nicht gemacht, wäre niemand auf die Idee gekommen, ein Flugzeug richtig zu erfinden. So funktioniert nun mal die Gesellschaft. Der Deutsche hat, glaube ich, auch Angst, sein Ziel nicht zu erreichen, ist sehr fokussiert auf sein Ziel. Und manchmal erfindet er ganz tolle Sachen auf dem Weg dorthin und sieht sie nicht. Ich sage immer, wer Pfizer in ein deutsches Unternehmen gewesen, das ist das Unternehmen, das Viagra erfunden hat. Haben ein Herzmittel gesucht und sie fanden wahrlich den Höhepunkt der Medizin, also was den Verkaufszahlen anbelangt. Die haben es nicht weggeschmissen als fehlerhaft. Ja.
Auf der anderen Seite könnte man sozusagen die deutsche Sicht auch positiv einordnen und sagen, na, hierzulande will man die Sachen einfach gleich von vornherein richtig machen. Also wenn man was macht, dann richtig, also eine perfektionistische Sicht.
Das funktioniert, wenn die Unternehmen dann auch also durch diese wackeligen Phase durchgegangen sind. Aber man muss auch überlegen, es gibt manchmal die Worte, ich komme mal wieder auf das Thema zurück. In Deutschland heißt das, wenn man Geld haben will als Unternehmensgründer, Risikokapital. Diese gleiche Geschichte heißt in USA oder in Großbritannien Joint Venture. Also das ist ein Abenteuer, das wir zusammen machen. Also ist ein anderer Weg. Diese Gründlichkeit, die ist natürlich super im Land der Dichter und Denker, der Patentmacher ist das auch ganz wichtig. Aber man muss manchmal ein Risiko gehen mit etwas Neuem am Markt, sonst kommt jemand anders und bringt das, bevor ich so weit bin.
Die Akzeptanz von Scheitern, ist das nicht inzwischen auch einfach eine Frage in unserer modernen, sehr schnellen, hochtechnologischen Zeit, dass man sagt, es funktioniert auch eigentlich gar nicht mehr anders als Try and Error. Man muss einfach eine bestimmte Zahl gescheiterter Prozesse in Kauf nehmen, um eine weit größere Zahl von Erfolgen möglich zu machen.
Man muss einfach schneller werden. Das ist auch die Geschichte. Und schneller kann man nur werden, wenn man dann auch vorwärts geht, ohne sich zurückzuhalten. Es gibt einige Studien dazu, zum Beispiel, was kostet das ein Unternehmen, wenn ein Manager nicht entscheidet, vor Angst vor dem Scheitern. Also dieser Weg, ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss schnell werden, der muss gegangen werden. Und das ist ein Bestandteil vom Berufsleben wie auch vom Privatleben, dass man mal scheitert. Man lernt ja auch nicht Fahrrad fahren, ohne davon hinzufallen und nicht wieder aufzustehen, wäre ja fatal. Man würde dann nicht vorwärts kommen.
AnCoag 2.0, so bezeichnen Sie sich manchmal. Was heißt das? Warum?
Ja, in jedem Softwareunternehmen wird ein Update gemacht.
Okay, das Update hat man vorher schon angesprochen.
Genau. Also, und ich habe auch ein Update gemacht.
Wir hatten gerade darüber gesprochen, also wie sich das, die Sicht auf das Scheitern in Großbritannien, USA und Deutschland verändert. Also Ihre Unternehmenspleite, das war 2003, ist jetzt auch mehr als 15 Jahre her. Was würden Sie sagen, hat sich der Umgang in Deutschland mit dem Scheitern verändert?
Es gibt mittlerweile die sogenannten Fuck-Up-Nights, wo man dann auch das Scheitern auf eine gewisse Art und Weise auch feiert. Es gibt auch einige Unternehmen, die dazu übergehen, auch HR-Fail-Nights zu machen, in denen die Menschen auch darüber sprechen, was sie falsch gemacht haben. Es gibt manche Unternehmen, die sogar auch diejenigen auszeichnen, die am schlimmsten gescheitert sind, wo etwas Tolles dann danach daraus geworden ist. Aber es ist immer noch nicht so weit, dass im Allgemeinen das unternehmerische Scheitern so entstigmatisiert ist, dass die Menschen dann bereit sind, ganz offen darüber zu sprechen. Und das hat auch manchmal fatale Folgen, weil ein Mensch, der sich ständig versteckt, weil er glaubt, dass die anderen über ihn urteilen werden, der ist manchmal sehr gefährdet, also ja, Selbstmord zu begehen.
Also es hilft, wenn man damit tatsächlich an die Öffentlichkeit geht. Sie haben die Fuck Up Nights angesprochen. Also es sind tatsächlich Veranstaltungen, auf denen sozusagen diese positive Fehlerkultur propagiert wird, wo Menschen erzählen, dass sie mit irgendwas gescheitert sind.
Genau.
Habe ich das richtig im Kopf, dass sich auch dadurch etwas verändert hat in Deutschland beim Thema Umgang mit Scheitern, mit Insolvenzen, dass Sie auch da mit dazu beigetragen haben, dass Altersvorsorge bei Menschen, die insolvent gegangen sind, jetzt sozusagen besser geschützt ist?
Also ich habe ja darüber gesprochen, also ich bin ja selber unterwegs gewesen mit vielen Vorträgen und einmal war ich auf der Bühne in einer Veranstaltung, in der auch die Bundesjustizministerin Brigitte Tsipras damals dabei war. Und sie versprach in ihrer Rede, das zu ändern, dass die Selbstständigen ihre private Vorsorge in voller Höhe verlieren. Und das wurde ja auch gesetzt in 2007. Ich will nicht sagen, dass ich alleine aber dafür verantwortlich bin, dass es so weit kam, aber ich habe mich gefreut, dass die das auf dem Schirm hatten.
Okay, also auch da wieder vielleicht aus einem Scheitern doch noch ein positiver Aspekt entsprungen.
Ja, also es ist manchmal spannend, also mit Humor, wie dieses Thema dann auch behandelt wird, positiv. Ja, ich selber bin ausgezeichnet worden, zweimal in Deutschland für das Thema. Und das hat, glaube ich, auch etwas bewirkt in der allgemeinen Wahrnehmung. Weil wie kann man dann auch jemand mitten in der Insolvenz einen Business Award verleihen?
Einen Mittelstandspreis haben Sie bekommen, den Lady Business Award.
Wenn genau.
Ja, also vielleicht tatsächlich Anzeichen, dass sich da etwas bewegt, wenn auch langsam, aber es tut sich was. Um einen praktischen Teil zum Schluss zu eröffnen, was würden Sie sagen? Was sind die wichtigsten Tipps, um erfolgreich zu scheitern?
Das Allerwichtigste ist daran zu denken, wenn irgendeiner meint, sein Unternehmen ist sein Baby. Man würde kein krankes Baby zu Hause selber behandeln. Natürlich kennt man das am allerbesten, die eigene Firma oder das eigene Kind, aber das eigene Kind bringt man zum Arzt, bringt man zum Fachmann und sich helfen zu lassen ist auch ganz, ganz wichtig. Und das andere ist wirklich zu überlegen, sie sind gerade dabei, alles zu verlieren, aber was hat man noch in seinem Werkzeugkasten, zum Beispiel seine Persönlichkeit, seine Arbeitskraft, sein Ideenreichtum. Man hat viele Sachen noch, die man nicht abgeben muss. Zu allerletzt muss man auch nicht seine Ehrlichkeit abgeben. Ich denke, es ist ganz wichtig, mit den Menschen um einen herum, auch mit Lieferanten darüber zu sprechen, bevor es soweit ist. Zum Beispiel bei mir war das so, dass ich mit den späteren Gläubigern zu einem Zeitpunkt gesprochen habe, als ich bestellt habe, dass die Firma in Schieflage ist und dass es ein Risiko ist. Und ob die bereit sind, den Weg mitzugehen. Das ist dann ein anderes Scheitern in dem Moment, weil die Menschen, die haben diesen Respekt bekommen, den man selber sich wünscht. Man wünscht sich nicht, dass jemand einfach nicht bezahlt. All diese Sachen helfen einem dann auch weiter, wenn man dann einfach überlegt, wie würde ich gern behandelt werden. Es hilft einem dann auch, wenn man zu Hause sitzt und überlegt, was ist ganz, ganz wichtig an meinem Leben, weil das meiste hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Ja. Meine Kinder haben mich nie gefragt, Mama, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Die lieben mich, weil ich die Mutter bin.
Also Hilfe suchen, Beratung suchen, annehmen, nehme ich mal mit. Dann Offenheit, Ehrlichkeit im Umgang mit dem Umfeld, mit Partnern, mit der Familie dann auch. Man muss nach links und rechts schauen und man sollte besser nicht nach hinten schauen. Das Bild von der Klobrille hat mir sehr gut gefallen. Also man setzt sich drauf und guckt nach vorne.
Genau.
Was würden Sie sagen, was haben Sie über sich durch Ihre Insolvenz gelernt?
Also ich habe gelernt, dass mein Humor mein Retter ist in jeder Situation. Ich denke ja an den Tag, als ich den Insolvenzanwalt kennengelernt habe, der mir geholfen hat, die ganzen Formulare zusammenzutragen und ich gedacht habe, dass ich dann weinen muss. Ja. Und ich ihn dann sah und er der Doppelgänger von Mr. Bean ist und ich so lachen musste innerlich und dass es mir geholfen hat, dann nach vorne zu gehen. Ich habe aber auch über mich selber gelernt, dass ich in der Krise doch fähig bin, nach vorne zu gehen. Das ist eine riesen Sache, die man dann auch mitnehmen kann als ganz große Gewinne aus der Situation. Weil immer, wenn ich jetzt Angst habe vor irgendwas, denke ich mir, ach, du findest dann schon einen Weg, wieder aufzustehen und das ehrlich zu machen, wenn irgendetwas passiert. Früher habe ich immer gedacht, das kann ich nicht, hatte keine Erfahrung drin. Und das Letzte ist also wirklich, dass ich in der Lage bin, Sachen zu verändern. Also ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig. Jeder sagt in unserer Gesellschaft, irgendjemand muss etwas tun und vergisst immer, wir sind ein Teil vom Ganzen. Jede von uns hat einen Mund. Und wenn man das vernünftig macht, wird man auch gehört. Und ich habe auch gelernt, dass es in Ordnung ist, nach vorne zu gehen und mea culpa zu sagen, ich bin die Person, die das jetzt verursacht hat. Und das ist das, was ich daraus mache. Weil in all den Jahren haben sehr viele Menschen dann sich geoutet, sage ich mal, die erfolgreich zu sein schienen um mich herum und gesagt haben, das hatte ich auch mal früher. Oder ich stand kurz vor einer Insolvenz. Und dieser Druck, der abfällt, das macht einen produktiver.
Das sagt die Unternehmerin und Beraterin Ann Koak. In SWR 2 Tandem haben wir gesprochen über das Scheitern und den richtigen Umgang mit dem Scheitern. Über das Scheitern und den Umgang mit Insolvenzen hat Ann Koak auch zwei Bücher geschrieben. Insolvent und trotzdem erfolgreich heißt das erste. Das zweite heißt Zurück auf Start. Frau Koak, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Die Redaktion der Sendung hatte Tomke Giedigkeit, Technik Jean Hund. Einen schönen Radioabend wünscht Martin Gramlich.